Klimakrise, Kriege, rechtspopulistische Strömungen. Es gibt vieles, das uns Menschen derzeit beschäftigt, aber auch verunsichert. Nicht nur in Südtirol, aber weltweit. Und mit diesen Unsicherheiten spielen gewisse Strömungen auch in der Politik. Ich begrüße jetzt hier bei mir im Studio Axel Sallheiser. Er ist Soziologe und wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Schönen guten Morgen, Herr Sallheiser.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Sie forschen unter anderem zu Rechtsextremismus, zu Ethnozentrismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Also alles Themen, die uns eigentlich Angst machen. Sie sind eingeladen von der EURAG zu einer Tagung. Es geht um Rechtsstaat unter Druck. Sie halten da auch ein Referat. Das Thema ist Klimafrage, rechtspopulistische Krisenmobilisierung und die Gefährdung der Demokratie. Das ist das große Stichwort. Sie sagen, die Klimafrage spaltet unsere Gesellschaft. Wie meinen Sie denn das?
Ja, also die Klimafrage, die Klimakrise und der Klimawandel macht vielen Angst. Und erstmal, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, fällt einem auf, dass es eben Menschen gibt, oder es hat vielleicht schon jeder mal davon gehört, dass es Menschen gibt, die leugnen sogar, dass es überhaupt einen Klimawandel gibt.
Wer sind die?
Obwohl man sicherlich hier, besonders auch in den Alpen, ja die Folgen spürt. Und auch dort, wo ich herkomme, aus Mitteldeutschland, überlegt man schon, ob man Wasser rationieren muss im Sommer. Ja, und ob es eben dort Probleme gibt in den nächsten Jahren. Und wir wissen, die Polkappen schmelzen und der Klimawandel existiert. Aber noch gibt es Leute, die das leugnen.
Was sind denn diese Menschen?
Wenn man sich damit beschäftigt, kommt man sehr schnell auf die radikale Rechte auch. Ja, nicht nur antidemokratische Akteure, nicht nur neofaschistische Akteure oder Neonazis, aber auch. Und warum tun sie das? Warum haben rechtsextreme und rechtspopulistische Politikerinnen so ein Verhältnis zur Klimakrise und wehren das ab? Ja, weil das eben auf Bedürfnisse auch bei der Bevölkerung teilweise abzielt, ja, und anschlussfähig ist. Weil ich meine, wer möchte schon sein Leben verändern? Wer möchte Privilegien aufgeben? Und wer möchte eben letzten Endes eben auch Konsum und Produktion umstellen? Vor allen Dingen, wenn man befürchtet, dass man Einschnitte zu befürchten hat, wenn man denkt, dass sich das Leben sehr negativ für uns verändern wird, wenn wir auf ökologisch umstellen, wenn wir unsere Mobilität verändern, unsere Energieversorgung und so weiter und so fort. Und das haben wir uns systematisch angeguckt, dass es eben tatsächlich eben auch diese Akteure gibt, die gegen eine sozialökologische Transformation, also Nachhaltigkeit gegen Ökologie agitieren.
Aber das verwirrt die Menschen ja noch mehr. Denn wenn ich die Augen aufmache, sehe ich ja den Klimawandel bei uns. Die Gletscher, die schmelzen, ja. Man sieht es einfach ganz klar. Jetzt gibt es Leute, die sagen, das gibt es nicht. Das verwirrt ja noch mehr die Menschheit oder uns Menschen.
Und das ist Absicht, ja. Das ist ein Phänomen eben auch einer gesellschaftlichen Spaltung. Da wird ja auch mit Verschwörungsideologie, mit Verschwörungserzählung gearbeitet. Da wird zum Beispiel behauptet, dass die Eliten, wie es sich ausgedrückt wird, also die Politikerinnen oder eben auch zum Beispiel die Linken, die Grünen oder irgendwelche geheimen Strippenzieher im Hintergrund, eigentlich das nur inszenieren, um dem Volk Schaden zuzufügen, dass es eben diese Klimaveränderung in der Form gar nicht gibt, dass wir uns zum Beispiel von Kohle, von Gas, von Öl trennen sollten, von dem Auto, eben auch von Fleisch und so weiter und so fort, sondern das wäre bloß erfunden, um die Menschen zu gängeln. Und ja, wir haben das mal untersucht und es gibt halt doch auch in der Bevölkerung bis zu ein Siebtel der Befragten, wenn wir das in wissenschaftlichen Befragungen mal erheben, die schon eben auch dazu stimmen, wenn man sagt, ja, hat das eben was mit einer geheimen Verschwörung zu tun, beziehungsweise wird da vorbereitet, um die Menschen zu gängeln. Und ich meine, das spaltet natürlich, das wiegelt eben auch Leute gegen demokratische Politik auf und vor allen Dingen riskiert es eben, dass wir eine einvernehmliche und lebenswerte Zukunftsgestaltung haben können.
Wie erkenne ich denn, wir sind ja im weltweiten Netzzeitalter, wo ich alles das finde, ich finde die rechten Ansätze, ich finde die Verschwörungstheorien, ich finde auch die Realität wieder. Wie kann ich als einzelner Bürger herausfinden, was richtig und was falsch ist? Das ist ja sehr, sehr schwierig.
Also es gibt zum Beispiel Internetseiten wie Klimafakten, es gibt ja Forschungsinstitute, auch in Italien, auch in Österreich, auch in Deutschland, auch im internationalen dann Raum auf Englisch, wo man sich über diese Fakten informieren kann und wo auch mit solchen Mythen und Falscherzählungen, ja, und absichtlichen Verdrehungen aufgeräumt wird. Und außerdem gibt es ja klimaschutzaktivistische Organisationen. Es gibt ja AktivistInnen wie Fridays for Future, die Klimagerechtigkeitsbewegung, die eigentlich die Fakten schon ziemlich klar haben und die eben auch sagen, die Politik soll auf die Wissenschaft hören, ja, und die da sich gerade in ihrem Engagement mit ihren Demonstrationen, mit ihrem Protest dafür einsetzen, dass man eben auch sachlich mal darüber nachdenkt, wie wir uns vielleicht eben in Richtung Ökologie stärker ausrichten können, ohne dass es eben Schäden an der Gesellschaft, an unserer Infrastruktur, an unserer Lebensweise und an unserem Wohlstand gibt.
Jetzt haben Sie, Greta Thunberg, schon erwähnt, die Klimakleber oder die Flotilla vor Israel, die Fridays for Future, haben Sie auch schon gesagt. Sind das Demonstrationen oder ist das etwas, das was gebracht hat, auf die Straße zu gehen und so radikal zu agieren? Oder geht es nicht mehr anders?
Ja, Fridays for Future als weltweite Bewegung, auch hier und unter jungen Leuten, also vor ein paar Jahren sehr aktiv, dann eben durch Corona nicht mehr so aktiv. Und also die letzte Generation, diese sogenannten Klimakleber, und dann Greta Thunberg und ihr Aktivismus für Israel, gegen Israel, für Palästina, das ist das sind ja doch ganz unterschiedliche Phänomene. Ja, man kann noch mal bei Fridays for Future ansetzen, mit denen Greta Thunberg bekannt geworden ist. Und also da haben sich ja junge Leute tatsächlich eben sehr stark und lautstark auf die Straße begeben, mit friedlichem Protest, ja, auch gar nicht so spektakulär. Und die Politik ist darauf eingeschwenkt. Das war eigentlich ein großer Erfolg. Es war eine riesige Mobilisierung. Man kann das kaum mit einer anderen Protestbewegung, vielleicht mit der Friedensbewegung der 80er Jahre, wo noch der Atomkrieg drohte zwischen Ost und West, ja, wo der Eiserne Vorhang noch eben hing, kann man das vielleicht vergleichen. Das sind eben ja eigentlich weltweit Millionen von jungen Leuten auf die Straße gegangen und haben sich dafür eingesetzt. Und das hat was gebracht. In den letzten Jahren hat das eben abgenommen. Wir sehen eine geringere Bereitschaft, international eben auch diese Klimaziele zu erfüllen. Und da kann man verstehen, dass junge Leute dann eben auch ein bisschen energischer werden. Das soll natürlich nicht heißen, dass Gewalt legitim wäre.
Genau. Was bringen denn Demos und welche Ansätze können uns aber trotzdem helfen, um dem ganzen System entgegenzusteuern? Eben um die Demokratie nicht aus den Hebeln zu nehmen, sondern einfach mehr mitzubestimmen.
Also vor allen Dingen ist ja dieser Klimawandel eine Herausforderung in unserem Alltag und für unser Leben vor Ort, in den Kommunen, in den Gemeinden, in den Dörfern und Städten. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man sich wirklich in seine eigenen Angelegenheiten einmischt, dass man sich da informiert, dass man da auch nachfragt, wie können wir davon profitieren, zum Beispiel, dass erneuerbare Energien ausgebaut werden, dass sich vielleicht eben auch das öffentliche Verkehrsnetz eben verbessert. Und also es lohnt sich natürlich, da eben auch selbstwirksam zu werden und da auch demokratische Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, das ist wichtig. Das muss ein demokratischer Prozess sein. Das darf nicht über die Menschen hinweg sein. Und umso stärker das gelingt, desto mehr kann man auch verhindern, dass dann eben demokratiefeindliche Akteure da irgendwie dieses Thema besetzen können.
Herr Salheiser, Krisen sind ein Stresstest für den Entwicklungsstand der Demokratie. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, Krisen sind aber eben auch ein Moment für Veränderung und bergen ein Potenzial für auch eine Wendung zum Positiven. Das muss man eben immer dafür halten.
Also die Gefahr, dass die Demokratie in Gefahr ist, das stimmt, aber man kann immer etwas tun.
Ja, wir müssen vor allen Dingen in die Zukunft gucken und nicht an der Vergangenheit, die vielleicht auch manchmal nur erfunden und erlogen ist, festhalten.
Genau. Herr Salheiser, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sie sind Referent heute bei der Tagung, bei der EURAG-Tagung zu Rechtsstaat unter Druck. Das Ganze findet heute an der EURAG in Bozen statt. Wir wünschen einen schönen Aufenthalt und alles Gute.
Ich danke Ihnen. Guten Tag.